Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, auch wenn es eigentlich so ein bisschen Gefühlsstunde früher ist. Es ist doch immer schön, aufzustehen für einen Gottesdienst. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte sozusagen, einer wahren Geschichte aus einer Zeit, wo es noch keine Urumstellung gab, wo die Welt noch in Ordnung war. Am Montag, den 2. April 1749, war ein sehr bedeutendes Ereignis in der Geschichte des Christentums. An diesem Tag gab John Wesley seine Zurückhaltung im Predigen auf und hörte auf, nur rein in den Kirchen zu predigen und begann seinen Dienst auf der Straße. Weltbewegend für die damalige Zeit. Er begann mit einer Evangelisation unter freiem Himmel. Wesley entschied sich, den direkten Kontakt zum einfachen Volk zu suchen und löste eine Erweckung aus. Ich möchte aus seinem Tagebuch vorlesen, das in Englisch verfasst wurde. Ich hoffe, da klingt es ein bisschen freundlicher wie die Übersetzung. Um 4 Uhr nachmittags unterwarf ich mich der Niedertracht und verkündigte auf den Landstraßen die frohe Botschaft des Heils, indem ich von einem kleinen Vorsprung aus auf die Stadt angrenzenden Gelände etwa 3000 Menschen sprach. Die Schrift, über die ich sprach, war diese: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, den Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Wesley hat einen brillanten Text für den Beginn seines Wirkens herausgesucht. Denn es ist der gleiche Text, mit dem Jesus sein Wirken auch begonnen hat. Die Geschichte zeigt uns, dass John Wesley an diesem Tag etwas Großes angestoßen hatte. Wie ein Dominostein umgeworfen. Viele Menschen nahmen das Evangelium an. Aber um das bewirken zu können, musste John Wesley aufstehen und das Evangelium verkünden. Er musste den Armen von der Erweckung erzählen. Auch er erfuhr Ablehnung und Verwerfung, gerade weil er das tat. Aber er gründete sogar eine ganze Bewegung, aus der heute die methodistische Kirche hervorgeht. Er hat vielen Menschen das Leben verändert. Ähnlich wie bei Jesus, nur noch viel größer. Er hat mit diesem Text auch sein Wirken begonnen. Gerade erst hat Jesus mit den öffentlichen Predigen begonnen, hat ein paar Wunder getan. Schon lesen wir in der Schrift: So kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, am Sabbat. Ging er, wie es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten die Freiheit bringen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollt die Buchrolle zusammen, gab sie den Synagogendienern zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an, gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er zu ihnen. Ihr seid Zeuge. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über das Wort. Sie mussten zugeben, dass was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist das nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Soweit aus der Heiligen Schrift. Es beginnt mit dem Wort gesalbt. Heute gar nicht mehr so im Trend, jemanden mit Öl zu übergießen, wirkt es doch sehr fettig. Und man hat das ganz aufgegeben. Das Wort gesalbt hat verschiedene Bedeutungen tatsächlich. Früher salbte man Menschen, indem man sie für einen besonderen geistlichen Dienst auserwählt und beauftragt. Also ich wurde tatsächlich nicht gesalbt, aber früher war das Standard. Man hat es gerade im jüdischen Kontext auch die Menschen gesalbt, wenn sie für ein geistliches Amt auserwählt wurden. Das Salböl war auch eine symbolische Bedeutung des Heiligen Geistes. Und Jesus war der Träger des Heiligen Geistes. Der Gesalbte ist aber auch ein einfacher Ausdruck für den Messias, der Gesalbte des Herrn. Schon zur Zeit Jesaja wusste man über die Prophetie des Messias, die Vorhersage des Gesalbten. Das jüdische Volk wartete auf diesen Gesalbten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin es. Ich bin es. In der Jugendsprache würde man heute sagen, ich bin's. Ich bin es. Aus Jesus von Nazareth wird Jesus Christus. Jesus der Messias. Es ist nicht richtig zu sagen, Jesus hat erst gegen Ende seines Dienstes behauptet, der Messias zu sein. Es ist ganz anders. Hier schon im 4. Kapitel, schon chronologisch merkt man es ziemlich am Anfang, 1, 2, 3, 4, schon ganz zu Beginn lässt er diese Bombe platzen. Das ist ja eigentlich eine Bombe. Man muss sagen, das ganze Volk hat auf diesen Messias gewartet. Und dann kommt jemand Einfaches, ein Zimmermann in die Synagoge und sagt, ich bin es. Ich bin der Messias. Messias ist schon ein Begriff, mit dem wir heute im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr viel zu tun haben. Auch oft eigentlich wenig anfangen können. Häufig nehmen wir selbst im frommen Kontext stattdessen lieber Begriffe wie Retter, Erlöser, die das Wort des Messias gut umschreiben. Spannend ist, dass der Predigttext selbst das Wort Messias erklärt. Der Messias ist gekommen, das Evangelium, die gute Nachricht der Vergebung zu verkünden. Es den Armen zu predigen, den Zerschlagenen, solchen, die gebrochenen Herzen sind. Das Wort Arme in diesem Kontext meint sowohl physisch arm wie auch geistlich arm. Jesus ist immer allen begegnen. Denen, die arm waren vom Geld her, die von der Gesellschaft übersehen, abgelehnt und ausgestoßen waren. Aber auch solchen, die eigentlich reich waren. Wir denken an den Zöllner, die eigentlich viel Geld haben, aber trotzdem arm waren, geistlich arm, von der Gesellschaft dennoch übersehen und abgelehnt. Und zu diesen ist Jesus gekommen, Jesus selbst sagt, nur die Kranken bedürfen des Arztes, also für die ist er gekommen, die Armen. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist tief im Alten Testament verwurzelt. Wir sehen es in der Vorhersage, in der Prophezeiung von Jesaja, 600 Jahre vorher, schreibt er schon, was das Evangelium eigentlich ist, was der Messias eigentlich ist, der den Kranken, den Armen, das Evangelium, die gute Nachricht verkündet. Weiter tut der Messias Freiheit bringen. Freiheit denen, die in ihrer eigenen Sünde versklavt oder durch Schwierigkeiten und Grausamkeiten dieser Welt gefangen sind. Das bezieht sich tatsächlich jetzt in erster Linie auf den geistlichen Aspekt, den seelischen Aspekt. Christus bringt emotionale, aber auch physische Befreiung von Problemen und Abhängigkeiten dieser Welt. Ich brauche keinem erzählen, denke ich, dass Sorgen und Ängste in dieser Zeit allgegenwärtig sind. Ich frage mich manchmal, ob eigentlich auch gute Nachrichten in Tagesthemen rein dürfen, wenn so die Tagesschau anschaue. Manchmal würde es mich freuen, einfach zu hören, diese soziale Einrichtung wurde neu gebaut oder hier sind viele Spenden für ein soziales Projekt eingekommen oder da ist was Gutes geschehen. Aber irgendwie scheint immer eine Katastrophe die andere zu jagen. Am Montag liegt das öffentliche Leben lahm, Streiks und man weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie soll man überhaupt zur Arbeit kommen. Es gab jetzt demnächst eine Umfrage unter jungen Leuten. Über 50% der jungen Leute glauben, dass die Welt untergeht. In nächster Zeit, kürzere Zeit. Über 50% der jungen Leute haben keine Hoffnung. Viele fragen sich, lohnt es sich überhaupt, in diese Welt noch Kinder zu setzen? Mich hat diese Umfrage, muss ich ehrlich sein, schwer betroffen gemacht. Man merkt eine große Hoffnungslosigkeit. Die Menschen sind irgendwie gefangen. In einer Welt voll Sünde, Tod und Teufel. Allein Jesus bringt Freiheit. Wer Jesus nachfolgt, wird merken, ja, aber so 100% von heute auf morgen ist nicht alles besser. Es ist ein Prozess. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Pilgerwanderung, in der man mit einem vollen Rucksack startet und man viel Proviant auf diesem Weg mitnimmt, aber man hat ja Hunger unterwegs. Und man isst von diesem Proviant. Und diese Last wird immer leichter. Immer leichter. Jesus trägt mit uns. Und Jesus ist eine Hoffnung, die wirklich trägt. Weiter ist der Messias gekommen, um zu heilen. Heilen, die blind und zerschlagen, verwundet und niedergedrückt sind. Heilung umfasst einfach immer die ganze Person. Wir wissen heute, man kann nicht nur körperlich krank sein. Es gibt viele Arten des Zerbrochenseins. Und Jesus hat viel geheilt. Viel geheilt, als er auf der Erde war. Kranke geheilt, aber auch die Seele geheilt. Und wir dürfen heute erfahren, wie Jesus heute noch heilt. Wir dürfen ihn darum bitten. Dürfen Heilung erfahren. Heilung innerlich wie äußerlich. Jesus ist nicht einfach gekommen, um das Evangelium zu verkünden, um große Worte zu machen. Jesus ist ein Mensch der Tat, Er hat das Evangelium in Wort und Tat verkündet. Er hat die Menschen wieder gesund gemacht und ist den Nöten der Menschen begegnet. Häufig höre ich viele gute Prediger, Philosophen, die gute Worte sagen, aber wer nicht lebt, was er sagt, das ist Schall und Rauch. Jesus ist gekommen zu verkünden, die wahre Freiheit von Satans Macht. Die Freiheit von Sünde, Furcht, Schuld. Wenn Jesus sich auf das Gnadenjahr des Herrn beruft, bezeichnet er einen Zeitraum der geistlichen Erlösung. Spannend ist, muss ich kurz einwerfen, in den Ursprachen sind solche Zeitangaben oft auch Zeiträume. Jetzt, wenn da steht jetzt Gnadenjahr, meint es nicht konkret immer so ein Jahr, sondern oft auch einen Zeitraum, der unbestimmt ist, von mehreren Jahren, mehreren Monaten. Auch wenn das jetzt klingt wie ein Gnadenjahr, nächstes Jahr, 24 ist vorbei. Nee, so meint es nicht, es ist ein Zeitraum. Und dieser Zeitraum ist ein Gnadenjahr, ein Zeitraum, in dem man diese Botschaft Jesus, dieses Evangelium annehmen kann. Denn wir wissen, es wird ein zweites Wiederkommen geben, über das Jesus nur wenige Kapitel später predigt. Und dann ist das Gnadenjahr, dieser Zeitraum, zu Ende. Jetzt bekommt diese Botschaft, diese gute Botschaft, auch eine Dringlichkeit. Es gibt eine Deadline, eine Abgabefrist. Student weiß ich, das ist ein Wort, das man nicht so gerne hört. Eine Abgabefrist, eine Deadline bis dahin. Andererseits merke ich auch oft unter meinen Studienkollegen, so eine Deadline hilft manchmal, den Bobbes hochzukriegen. Manchmal braucht man das sogar. Also ich setze mir immer frühere Deadlines, weil sonst wird es spät fertig, weil es hilft. So eine Deadline gibt Dringlichkeit und zeigt, das, was hier gesagt wird, ist wichtig. Die ganze messianische Aufgabe Jesus bestand also darin, den Menschen von Sünde, Tod und Teufel zu befreien. Sie vollendet sich bei seiner Wiederkunft und dem hier beschriebenen Gnadenjahr, wenn er Tod und Teufel endgültig in die Verdammnis wirft. Es ist dieser Begriff der Befreiung im biblischen Sinne. Aufhebung der Sklaverei des Todes. Ich finde es spannend, so oft denken viele Leute, und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Nichtchristen rede, das Christentum hat so diesen Ruf einer Zwangsjacke, in das man gesteckt wird, Regeln, an die man sich halten muss, Gesetze, Gebote, so ein bisschen eine Zwangsjacke. Eigentlich ist es das komplette Gegenteil. Weil, was die Menschen oft verkennen, dass wir diese Zwangsjacke schon anhaben, dass wir schon in dieser Zwangsjacke sind und dass wir jemanden brauchen, der sie uns befreit, der uns wirklich frei macht. Jesus predigte und heilte die Menschen. Und er ist den menschlichen Nöten begegnet. Und dieser Dienst findet seine Fortsetzung durch seine Nachfolger. Wir sind Christi Nachfolger. Wir treten an seine Stelle und verkünden das Evangelium, begegnen den Nöten der Menschen. Bringst du Hoffnung und Hilfe zu jenen, die in Sünde versklavt sind und zerbrochenen Herzens sind, die kämpfen, die leiden, die körperlich und blind sind, beeinträchtigt sind? Es ist doch unsere Aufgabe. Ich möchte einen kleinen wahren Bericht geben über eine Freundin von meiner Frau. Die ist Vertreterin eines Fitnessprodukts. So ein bisschen nach dem System Tupperware. Man konsumiert sozusagen, man benutzt das Produkt selber und man verkauft es dann auch weiter und kriegt dafür Provision. So, das ist das Verkaufskonzept dahinter. Und es ist echt spannend, wie diese Frau dieses Produkt mit Herzblut bewirbt. Als der Game Changer, der das Leben von heute auf morgen komplett verändert. Wenn man dieses Produkt nimmt, dann ist man von heute auf morgen ein anderer Mensch. In ihren sozialen Medien postet sie täglich, wie dieses Produkt ihr Alltag und ihr Leben bereichert. Meine Frau hat es eine Zeit lang auch mitverfolgt und wenn man das sich die ganze Zeit anschaut und zuhört, fängt man schon auch irgendwann mal an, boah, die ist ja wirklich überzeugt. Steckt da was dahinter? Die ist wirklich überzeugt von dem, was sie da verkauft. Und es kam die Zeit, wo meine Frau tatsächlich auch gefragt hat, sie hat gesagt, ich darf das sagen, ob man das, sie hat da schon Interesse, mal das auszuprobieren und so. Und man muss auch dazu sagen, das kostet 100 Euro im Monat, so ein Abo. Und ich dann gleich sage, stopp. Ja, aber das ist echt spannend, wenn man etwas mit Herzblut rüberbringt und sich dafür einsetzt, wie die Leute darauf reagieren. Meine Frau war dann auch zu Besuch bei der Freundin mal. Die haben Kinder im ähnlichen Alter. Und dann kam auch eine andere Freundin vorbei und hat gesagt, boah, ich habe deine Videos gesehen, wir müssen unbedingt mal drüber reden, ich könnte es voll gebrauchen. Und auch wenn meine Frau der kritische Fragen gestellt hat, die Freundin wusste eine Antwort, weil sie sich tief mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ich bin ehrlich, so ein Eifer wünschte ich mir manchmal in der Gemeinde. Ich weiß, der Vergleich hinkt. Wir verkaufen nichts. Und ich will auch nichts verkaufen. Ich will auch kein Vertreter von irgendwas sein. Aber dieser Eifer, diese Überzeugtheit vom Evangelium, das wünsche ich mir manchmal. Das ist nichts, was von heute auf morgen werden kann. Das muss man bitten. Und das muss Gott einem schenken. Ich bin kein Freund von der Theorie, ich lebe es den Menschen vor, dann erkennen sie das Evangelium in mir. Dennoch ist Jesus immer den Nöten der Menschen begegnet, ihren Bedürfnissen. Hat sich um sie gekümmert, hat sich wirklich für die Menschen interessiert. Hat Blinde sehen gemacht. Dennoch, wenn wir diese Prophezeiung anschauen, steht an allererster Stelle. Er hat den Armen das Evangelium verkündet. Es ist ein Zweiklang. Diesen Wort und Tat. Verkünden wir das Evangelium in Wort und Tat? Es gibt keine Verkündigung, allein durch Wort. Es gibt keine Verkündigung, allein durch die Tat. Es ist immer dieser Zweiklang. Ich schließe mit einem konkreten Beispiel, wie wir Zeugen sein können. Zeugen sein, wie Jesus aufgerufen hat. Ihr seid Zeuge, dass diese Prophezeiung erfüllt ist. Dieses Jahr liegt Weihnachten und Ostern schon dicht beieinander, der von unterschiedlichen Sachen Weihnachten gar nicht, aber Ostern, der vom Mondkalender berechnet. Und jetzt dieses Jahr, finde ich, liegt schon eng beieinander. Ich bin im Januar schon in die Supermärkte gegangen und schon waren die Osterhasen da. Man hat fast den Eindruck gehabt, die haben sich High Five gegeben. Es ist sowas, was mich immer wieder lustig drüber macht. Diese Feste, wie sie auch ein Stück weit missbraucht werden. Aber was wir da oft übersehen, ist diese Chance. So an Gott glauben ist manchmal schwer, aber Ostern frei haben, das wollen alle Menschen. Nutzen wir diese Chance, an Ostern zu zeigen, was da geschah. Vergleich sind wir ganz gern, zeigen wir auf das Kreuz oder auf den Hasen. Was tun wir an Ostern? finde, es ist immer eine wunderschöne Möglichkeit, an Ostern auch Nichtchristen zum Gottesdienst einzuladen. Weil so ein Feiertag gehen auch viele in den Gottesdienst, die sonst nie tun. Kann sie einladen. Man kann an Ostern wirklich auch mal sagen, was da geschah. Da hing kein Hase am Kreuz. Da hing Jesus Christus. Den Hasen darf man gerne als Braten essen. Aber es ist wichtig zu sagen, was an Ostern geschah, was wir an Ostern feiern. Ostern ist wahrscheinlich das bedeutendste Fest. Ohne Ostern wäre Weihnachten auch nur ein Kindergeburtstag, gab es eine Zeit lang einen Spruch. Das ist hart, aber schon wahr. Ostern ist ganz öffentlich bekannt geworden. Jesus ist der Messias. Jesus ist für dich gekommen. Und Jesus bringt eine kostenlose Vergebung. Wir vertreiben kein Produkt, das 100 Euro kostet. Es ist eine Gnade, es ist Vergebung, die wir kostenlos annehmen können. Ein Gebet weit entfernt, ein Gebet der Annahme weit entfernt. Bei Jesus bekommst du kostenlos Liebe, Annahme, Vergebung. Du hast 10 gemacht. Nimmst du die Vergebung an, dann wird Jesus alles verändern. Wie cool ist das eigentlich? Für diese krasse Nachricht braucht sich niemand zu schämen. Auch wenn wir wissen, es ist nicht immer leicht. Diese Nachricht ist weltbewegend. Warum verkündigen wir sie? Ich schließe mit einem Gebet. Herr, immer wieder sind wir fassungslos und voller Erstaunen darüber, wie du und in deinem irdischen Wirken gelebt und gehandelt hast. Du warst nicht versteckt. Von Anfang an bist du als Messias in diese Welt gekommen. Und an Ostern hast du es vollbracht. Hast Sünde, Tod und Teufel besiegt. Herr, gib uns Kraft, deine Zeugen zu sein. Gib uns Kraft, immer wieder neu auf dich zu zeigen. Mit all unserem Sein, unserem Wesen in Wort und Tat zu zeigen. Dieser Mensch hat uns befreit, weil er nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Dafür danken wir dir und beten dich an.